wünsche mir Offenheit und dadurch einen schnelleren Zugang zur Seele. Das heißt, dass Menschen untereinander viel mehr für sich tun könnten, wenn sie dann offen wären. Sich nicht mehr verstellen müssen. Das alles fallen lassen kann. Dann ist es viel leichter zu gehen. Viel, viel leichter. Dann wird der Rucksack immer leichter.
Heute heißt es Hello Axel. Schön, dass ihr dabei seid. Mit Axel Walter Küster könnte ich echt tagelang nur da sitzen und philosophieren. Wir haben uns ganz zufällig kennengelernt. Da war ich für das ZDF unterwegs, für so ein Format, bei dem man nur einen Auftrag hat. Man bekommt eine Startkoordinate und von da aus soll man dann so eine 5- bis 7-minütige Reportage machen. Und das ist eine ziemlich schwere Aufgabe, weil man eben nie weiß, auf wen man da so trifft. So war ich jedenfalls im Harz, im Wald und habe so eine ganz versteckte kleine Siedlung gefunden. Und es gibt da ganze 2 Straßen, die auch noch beide den gleichen Namen haben und genau da treffe ich Axel. Das Erste, was er sagte, war auch so, normalerweise findet hier echt niemand her. Axel ist 57, lebt da seit 20 Jahren in einem super schönen, urigen Haus, überall stehen Sachen rum, die er und seine Familie im Wald gefunden haben. Aber alles passt irgendwie so zusammen und man fühlt sich auch sofort wohl. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich ihn gefunden habe. Und weil er und seine Geschichte mich so berührt haben, möchte ich sie unbedingt mit euch teilen. Viel Spaß bei Hello Axel.
Was mich, als ich einen Kollegen verloren habe, stand ich an einer Stelle, wo ich erst in diesen Sekunden, nachdem ich diese Nachricht erhalten habe, habe ich das so verdrängt. Wenn ich heute drüber nachdenke, dann kriege ich heute noch Gänsehaut. In diesem Moment.
Wie war das?
Und es, ich habe zum Beispiel in dieser Nachricht den Namen, ich habe die auch diesen Namen trugen, die gingen mir alle durch den Kopf. Aber der, mit dem ich jeden Tag zusammen gelebt habe, den habe ich, hat mein Unterbewusstsein gestrichen. Also es hätte jeder sein können, der so heißt. Und das wollte ich nicht. Ich habe mich innerlich, ich habe mich so gewehrt.
Du hattest diesen Bezug quasi nicht in dem Moment.
Du
hast es verdrängt.
Ich wollte mich schützen. Ich habe gesagt, der nicht. Ja, auf gar keinen Fall. Das war mein erster Gedanke. Und da war es schon passiert. Was ich heute festgestellt habe, oder heute weiß, in diesen Momenten, immer wenn ich jemanden verloren habe, habe ich nach Schuld gesucht. Warum? Jeder kennt diesen Satz. Warum ausgerechnet der? Ja. Und man sucht weiter nach Gründen, die das irgendwo entschuldigen. Das ist kaum zu fassen. Aber komischerweise, das, was im Wald passiert ist, das lege ich dem Wald nicht zur Last. Der Wald war nicht schuld. Der Wald war eigentlich Ort des Schreckens, aber...
Du hast jetzt natürlich ganz viel Wissen dazu in deinem Kopf, das haben andere Leute nicht. Daher, du hast zu dem Zeitpunkt als Förster gearbeitet, ja?
Ja.
Und das war ein Kollege von dir. Und ja. Was ist da passiert im Wald?
Also, ich habe ihm seine Aufgaben gegeben und er ist dann mit seiner Maschine zum Baumfällen in den Wald gefahren, so wie jeden Tag. Und vielleicht so nach 4 Stunden Arbeitsbeginn flog über mein Haus ein Hubschrauber, ein Rettungshubschrauber, ganz tief. Nun, das hätte alles sein können. Aber da wusste ich das. Ich habe alles stehen und liegen lassen, bin in mein Auto gegangen, war nach 15 Minuten auf dem Weg zum Unglücksort. Und während ich gefahren bin, kam dieser Anruf. Es gab in diesem Wald nur eine Stelle, wo man telefonieren kann. Genau da kriege ich diesen Anruf, ja. Und dann, wie gesagt, dann habe ich das verdrängt und ich bin da los und das war dann das, was dann da passiert war, war eben so schlimm und sofort kamen diese Selbstvorwürfe. Hey, wenn du ihn nicht gesagt hättest, da kann man das, diese Bäume fällen und diesen das, dann wäre das nicht passiert. Andererseits weiß ich, dass er hat einen Fehler gemacht, den viele Forstarbeiter mit dem Leben bezahlt haben schon. Ein Routinefehler. Jeder weiß, dass das schlecht ausgeht und immer wieder wird dieser selbe Fehler begangen. Aber dann habe ich abgewogen. Tja, war halt selber schuld. Sicherlich, wenn er den Fehler nicht gemacht hat. Aber auf der anderen Seite, dann packt mich das von hinten auf die Schulter und hält mich fest. So, als wenn einer an deiner Kapuze zieht. Und das ist diese Schuldzuweisung, dass ich gesagt habe, ohne mich hätte ich ihn ja nicht hingeschickt, würde er jetzt hier neben mir sitzen. Und das trägst du dann mit dir rum. Das ist wie so ein Bleigürtel beim Tauchen. Du musst das mitschleppen. Und irgendwann will das auch keiner mehr wissen. Also das heißt, sich Trost zu holen.
Du hast ja wahrscheinlich in dem Moment erstmal auch auf alles irgendwie einen Hass ja in der Form. Ne? So erstmal auf dich, auf den Wald, auf alles. Ich meine, du wohnst hier im Wald, du bist hier sehr verbunden. Wie war dein Umgang mit dem Wald und der Natur nach dieser Sache?
Eigentlich wäre es verständlich, dass ich, also was ich bis heute mache, ich meide diesen Ort. Ich war nie wieder da. Ich habe das, ich bin nie wieder hingefahren. Aber was ich dann gespürt habe, war eigentlich kein Frust gegenüber dem Wald, keine Schuldzuweisung dem Wald gegenüber, auf gar keinen Fall. Viel eher habe ich eigentlich Trost gesucht, indem ich dann in den Wald gefahren bin, woanders hin, und konnte innehalten. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass der Wald mich am meisten tröstet. Ich habe das Gefühl, wenn ich allein im Wald war, dann hatte ich das Gefühl, oder habe ich heute noch das Gefühl, dass jemand die Hand auf meine Schulter legt und sagt, du musst stark sein, du musst es. Und jetzt erst recht. Und du hast seitdem die Aufgabe und die Verpflichtung, deine Lebenszeit zu nutzen. Dem gegenüber, der es nicht hat. Der würde sicherlich, wenn ich heute Zeit vertue, wenn ich Zeit verdödle, wenn ich einfach nutzlos Zeit verbringe, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, dann kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil ich denen das schulde, die Zeit gerne hätten, aber nicht mehr können.
Wer sind die?
Die nicht mehr da sind. Manchmal denke ich, die gucken zu, ja, und sagen, so mein Freund.
Aber was heißt verdödeln? Also ich meine, bei dir hat sich dadurch, durch diesen Moment ja schon einiges geändert. Nicht nur, so hattest du es mir das letzte Mal zum Beispiel gesagt, dass der Wald dich gebrochen hat und gleichzeitig aber dann auch der Wald die Sache war, die dich wieder geheilt hat, sondern du hast ja auch dein Leben geändert. Du bist ja, warst ja kein Förster mehr. Du hast ja deinen Beruf auch geändert. So, deswegen, was hat dieser Moment auch in dir ausgelöst, vielleicht auch in deiner beruflichen Aufgabe, diese, ich sag jetzt mal, Nutzlosigkeit, Zeit verplempern und so zu ändern und einzustellen. Inwiefern hast du das gemacht?
Ich habe im Jahr zuvor auch, ich muss dazu sagen, es war jetzt nicht ein Forstarbeiter, nur ein Forstarbeiter, sondern es war mein bester Freund. Und dasselbe ist mir im Jahr vorher auch schon passiert. Und da kommen die Momente ständig. Ich glaube, ich habe mal zu meiner Frau gesagt, ich habe keine Lust mehr, meine ganze Zeit auf Friedhöfen zu verbringen. Und ich tröste mich auch nicht auf Friedhöfe. Ich gehe, die Beerdigung, ja, aber heute gehe ich nicht auf Friedhöfe. Weil ich denke, diese Trauer und das Gedenken, das trage ich in mir. Ich hab mal zu jemandem gesagt, der mir vorgeworfen hat, als mein Bruder gestorben ist, jetzt kannst du mal auf den Friedhof gehen und nach den Blumen gucken oder das Grab pflegen, du kannst dich auch mal kümmern. Und da habe ich geantwortet, ich habe mich um meinen Bruder gekümmert, als er noch da war. Jetzt bist du dran. Ja, das ist für mich kein Trost. Und ich denke so gerne an diese Zeit und ich denke auch die Vergangenheit, die lebt in mir weiter. Die Vergangenheit ist das Paradies, aus dem ich keiner vertreiben kann. Aber die Arbeit an sich im Wald, das wurde immer schwieriger. Aber ich habe den Wald immer als Freund gesehen, immer als Mutter, niemals als Verursacher, auf keinen Fall.
Aber du hast deinen Beruf geändert.
Ich habe meinen Beruf geändert und bin mit Menschen zusammengekommen, wo zwangsläufig auch diese Gespräche waren, aber was ist denn passiert und bei mir und das war auch so und so.
Also wie hast du deinen Beruf geändert? Was machst du jetzt und wie kam dieser Wandel?
Dieser Wandel kam, dass ich eigentlich nach diesen furchtbaren Situationen auch die Hand ausgestreckt habe, um Hilfe zu bekommen. Ich weiß nicht, was für Hilfe, aber einfach nur, ich möchte mit dem Problem nicht allein sein. Und habe festgestellt, dass es da noch mehr gibt, die auch genau an diesem Punkt da waren, wo alles zusammenbricht, wo man sagt, es lohnt sich überhaupt gar nicht mehr aufzustehen. Und dann beginnt so eine Solidarität. Und was ich gemerkt habe, was mir heute ja immer noch hilft, das ist ja nicht, es gibt ja kein Zeitfenster dafür, für Trauer. Dass andere damit auch zurechtkommen müssen. Und ich biete ihnen diese Hilfe im Wald an.
Heißt, was machst du konkret mit diesen Menschen?
Ich lade diese Menschen ein. Und wir sprechen über Natur und Wald, nur nicht über das tatsächliche Problem. Wir dürfen das mal verdrängen. Und wir analysieren dieses Zusammenspiel von diese Symbiosen, über die ich gern spreche, von Wildtieren und Wildpflanzen, wie alles zusammen als Staat besteht. Und untereinander so vorsichtig miteinander umgeht, wie dieses Zusammenspiel, diese komplexe Sozialität im Wald, die zeigt mir, dass es auch geht, ja. Zusammenhalten. Und der Wald ist das beste Beispiel dafür.
Also ist so, ich merke das ja jetzt, wenn wir beide hier so zusammen unterwegs sind und uns hier viel im Wald bewegen und so, dass du eine wahnsinnige Ehrfurcht irgendwie vor dem hast, was hier ist und auch eine Wertschätzung und es dir ja auch eine Herzenssache ist, das Menschen weiterzugeben. Inwiefern schaffst du es dadurch, dass du quasi Verdrängungsarbeit, ja, ich sag jetzt mal im ersten Moment, im ersten Schritt, auf den ersten Blick, mit denen ja Verdrängungsarbeit machst, indem du ablenkst, sag ich jetzt mal einfach übertrieben, plakativ. Inwiefern schaffst du das trotzdem, da was zu lösen und auch zu heilen und wieder gut zu machen oder ein Wachstum zu kriegen?
Ich glaube, wer sich intensiv mit dem Thema Wald befasst, der wird bald feststellen, diese Größenordnung von Dingen, die zusammenspielen oder tatsächlich diese Größe, was alles so passiert, wenn man sich nur einmal umschaut oder einmal hört oder einmal richtig hinguckt. Und ich habe das Gefühl, dass ich im Wald immer kleiner werde, dass ich hier überhaupt gar nicht so die großen Probleme habe. Da gibt es noch viel, viel mehr, viel, viel mehr. Und das ist natürlich die Achtung. Für mich ist ja ein Baum eine Kreatur, genauso wie eine Biene oder ein Reh oder eine Forelle im Bach. Das sind für mich Seelenverwandte. Das sind meine Freunde auch. Und es gibt für mich keinen Unterschied zwischen einem Baum, einem Strauch oder einem Käfer. Es sind alles Kreaturen, die alle verdienen, geachtet zu werden und die mir vorleben, ja, wie man miteinander umgehen kann und auch auch Tiere können auch trösten. Tiere untereinander können trösten. Ja. Es gibt viele Tiere, wo beobachtet wurde, dass Tiere mitfühlend sind und trösten können. Und wenn ich sage, dass Tiere für mich gleichgestellt sind mit Bäumen, dann können natürlich Bäume auch trösten. Und man spürt schnell, dass man mit seinen kleinen bisschen Problemen, mit diesen kleinen Dingen, einfach auch nur so ein kleines Sediment ist. Wir sind im Vergleich zu dieser Vielfalt, die mich im Wald umgibt, einfach nur Staub.
Es ist so schön, du befasst dich ja auch wirklich in großem Maße damit, ja auch wissenschaftlich und hast ja so einen ganz dollen Wissensdurst. Das heißt, wenn dich hier eine Sache irgendwie so ein bisschen kickt, dann fuchst du dich da rein und zwar so lange, bis du es ja auch verstanden hast. Die Leute, mit denen du hierher kommst, sind ja zum Beispiel auch viele Manager oder so, Leute, die vielleicht auch einen Burnout hatten, Leute, die den Bezug zu sich selber auch verloren haben, die vielleicht auch nicht mehr das alles so wahrnehmen können und so sehen und auch lange nicht dieses Wissen mitbringen, was du mitbringst. Daher, wie schaffst du es mit dieser großen, ich sag jetzt mal so sinnbildlich, Decke, die du denen dann mit da, ja, überstülpst so und sie wärmst und denen vielleicht auch hilfst. Wie schaffst du das? Wie kommt das bei jemandem an, der vielleicht auch ein Großteil der Menschen, die das hören, in der Stadt lebt, nur umgeben ist mit irgendwie so, ja, so ein bisschen Selbstoptimierung und auf der Suche sein und so, ja, die vielleicht auch super selten im Wald waren, bei denen es Jahre her ist, die nur noch höher, schneller weiterdenken und ich muss das und die sind so getrieben. Wie schaffst du es da anzukommen?
Ja, es ist tatsächlich, sind diese Waldgänger nicht so dramatisch, wie man sich das eigentlich vorstellt. Es gibt doch furchtbar lustige Sachen im Wald. Wenn ich jemanden wirklich mit zum Burnout, wenn ich ihm erkläre, warum Eichhörnchen so vergesslich sein müssen, wie wichtig das ist, so ein kleines bisschen Demenz dem Eichhörnchen zuordne oder ihm erkläre, warum Eichhörnchen immer 3-5 Häuser haben, also Kurbel, ja, weil sie wegen den Flöhen aus dem ersten wieder raus müssen, dann umziehen und dann fangen sie von vorne wieder an. Also es gibt so viele lustige Sachen auch, ja. Und man kann dann lachen. Es sind andere auch. Ich bin nicht allein auf der Welt. Und wenn ich im Wald bin, dann merke ich das dann ganz, ganz, ganz bestimmt. Und ich spüre dann auch, wie Menschen mit ihrer Trauer und mit ihren vielen Problemen, gerade so Burnout oder so, dass die merken, ach so, ich bin ja eigentlich gar nicht allein auf der Welt. Ja, hier sind ja noch mehr, die Probleme haben. Und da muss man natürlich auch mal eine Geschichte haben, die so ein bisschen niedlich ist.
Und dann ist auch so ein bisschen wieder relativ, was man selber, wie wichtig man sich selber manchmal nimmt.
Genau, das ist das. Ja, das ist das, was ich versuche zu erklären. Im Wald spüre ich erst recht, wie wenig ich eigentlich bin. Der Wald zeigt mir
gar
einen
nicht,
Platz.
Finde ich, also wenn wir hier so durchlaufen, gar nicht auf eine negative Weise. Man denkt nicht, oh mein Gott, ich bin so klein, sondern man denkt eher so, wow, wie groß ist das, was mich umgibt. Ne?
Ja, ja.
Also so auf eine wirklich andere Weise. Jetzt kommst du ja auch mit Menschen her, auch viel ja auch Männer, ne, die hier dann so durchlaufen, die wahrscheinlich, so stelle ich mir das jetzt einfach vor, so sehr hart sind und Gefühle zulassen und auch so sentimental sein und auch Gefühle ausdrücken, nicht so eine große Rolle spielen. Wenn ich dich jetzt aber so sehe und beobachte und mit dir Zeit verbringe, du bist ein sehr sensibler Mensch in einem positiven Sinne, auch der Gefühle zulässt. Gestern Abend hast du mir zum Beispiel gesagt, wie wichtig das auch ist, dass man mal weinen kann und so. Und was Männlichkeit eigentlich bedeutet. Hast du das Gefühl, dass da auch so zwei Welten aufeinanderbrechen? Oder was macht Männlichkeit vielleicht auch aus? Und wie wurde sie durch diese andere Welt, die außerhalb dieses Waldes ist, vielleicht, weiß ich nicht, verkümmert oder härter oder so?
Also meine Erfahrung mit dieser Männlichkeit. Ja, da muss ich für Frauen wahrscheinlich auch mal eine Lanze brechen. Das mache ich nicht allzu gerne, aber es ist nun mal so. Frauen jammern nicht so viel. Frauen, wenn sie sich verletzen, wenn irgendwas ist, die können damit viel, viel besser umgehen. Bei Männern ist das alles so groß und so schlimm. Und Männer brechen eher zusammen. Viel schneller. Wobei ich das natürlich gut finde, ja. Also man muss nicht lange an jemanden arbeiten oder mit jemandem zusammen sein, um ihn an den Punkt zu bringen, wo denn wirklich jetzt, wo es jetzt passiert, wo der denn alles fallen lässt, Und einfach sagt, Männer sind da eher bereit zu. Einfach mal diesen Strich zu ziehen, einmal sich ausheulen, einmal.
Ja?
Ja.
Also ich habe das Gefühl, okay, vielleicht hier in so einem geschützten Raum, ja, aber ich habe das Gefühl, Gefühle zulassen und die auch zu äußern, das ist was, was nicht so selbstverständlich ist und vor allem auch nicht sich Schwäche einzugestehen.
Das ist richtig. Männer versuchen immer die tragen ihre Männlichkeit zum Markt. Sie werden viele Sachen überspielen, weil sie glauben, sie müssen Stärke symbolisieren in dem, was sie tun. Aber und irgendwann ist das Glas dann leer. Also irgendwann kommt dieser Moment, ja, wo der Mann denn selber merkt, ja, Männlichkeit ist das jetzt hier nicht getan. Ja. Also diesen Punkt erreichen Männer dann auch irgendwann. Zuerst, Frauen sind wahrscheinlich zugänglicher. Die erzählen von sich aus dann schon mal. Wobei Männer die Sache umschreiben, nie auf den Punkt kommen und lieber über was anderes reden und der Sache so ein bisschen entfliehen, ja. Aber das, irgendwann ist das Glas leer und dann passiert es. Ja. Und dann ist es natürlich, dann hat man den Blick in die Seele, ja. Und dann weiß man tatsächlich. Das ist so ein Punkt, wo man nichts mehr zu verlieren hat. Und dann ist man auch bereit, alles zuzugeben, alles zu erzählen, alles.
Aber da muss ja erstmal hinkommen, ne?
Da muss man hinkommen, ja.
Muss ja erstmal dahin kommen, so offen zu sein, Dinge zuzulassen, die vielleicht auch nicht so schön sind oder die wehtun oder sich auch einzugestehen, dass man keine Zeit mehr für sich hat oder das Leben nicht mehr mit vollem Herzen lebt, weißt du? So.
Es kommt schon auf an, also wenn man sich offenbart, jemandem gegenüber, dann muss schon ein gewisses Grundvertrauen da sein, ja. Ich denke darüber nach, kann ich dir das alles erzählen oder kann dadurch hinterher für mich irgendwas Negatives eintreten? Ich muss dieses volle Vertrauen zu dir haben. Aber dann ist es, das ist wie so ein Hahn, wenn man den öffnet, ja, dann ist es raus, man muss den richtigen finden. Und das sind Leute, oder ich strecke meine Hand aus, ja. Du musst sie nehmen, ja. Du kannst sie nehmen. Es gibt Leute, die in meinem Umfeld, denen würde ich nicht alles erzählen. Ich hatte neulich Besuch von jemandem. Das ist ein Satz, den ich immer wieder wiederhole. Habe ich zu meiner Frau gesagt, du weißt was, der ist so furchtbar ehrlich. Der hat in einem Selbstverständnis mir Dinge erzählt, intim will ich gar nicht sagen, aber die würde ich keinem erzählen eigentlich. Das ist so ein bisschen. Der war so erschreckend, furchtbar ehrlich, dass ich.
Aber ist das was Schlechtes?
Also das war ganz Besonderes. Ich fand das so ehrlich.
Ich finde das nämlich auch.
Wie kann man denn so ehrlich sein? Aber in
man ist es nicht mehr gewohnt,
genau.
Weißt du? Das ist halt, glaube ich, der Punkt. Das ist so schade, dass man immer wie so eine Schutzmauer oder so eine Folie oder sowas vor sich hat, ja? Die so diesen ehrlichen, tiefen Eindruck von was man ist, mit allen Facetten irgendwie verdeckt.
Ich war so erschrocken, aber jetzt, ich konnte für mich daraus Gutes gewinnen. Ich sage, eigentlich brauchst du nicht drum herum gehen, kannst du doch so sagen. Und manchmal macht es mir auch so ein bisschen Spaß, jemanden zu kompromittieren durch Ehrlichkeit oder jemanden eine Frage zu stellen, wo ich genau weiß, jetzt erwischt ihn genau da, wo er jetzt eigentlich lügen müsste. Aber ich weiß es ja. Was macht er jetzt? Ja? Man kann das ist schon interessant, ja. Also es gibt so Fragen, oh, die wünsche ich mir jetzt auch nicht unbedingt. Aber
wenn positiv, sie dann mal positiv da sind, dann ist es ja was Schönes.
Das löst so ganz viel, ganz viel. Man macht so einen ganz großen Schritt aufeinander zu.
Ja, das ist total.
Das ist Nähe. Also wenn ich von dir Geheimnisse kenne, dann teilst du die mit mir. Da sind wir schon zu zweit, ja. Da sind wir schon stark. Und ja, das ist schon was Besonderes, wenn man Geheimnisse weitergibt und die jemanden abgibt, dann ist das schon was Besonderes, ja.
Jetzt gehst du hier ja mit vielen Menschen durch den Wald, auch mit vielen gebrochenen Menschen. Und wahrscheinlich wirst du auch viele Geheimnisse auf diese Weise irgendwie so erfahren und hüten und mitnehmen. Was ist aber so die Sache, wenn du dir all die jetzt mal anguckst, was dir immer wieder auffällt, wo du so sagst, hey, das ist echt ein Problem, so unserer heutigen Gesellschaft vielleicht auch, oder das ist das, was uns so am weitesten entfernt.
Also was mich manchmal erschreckt, ist, dass wenn ich mit den Menschen im Wald unterwegs bin, spüre ich eine Entspannung und sie lassen ihre zweite Haut fallen. Aber wenn ich dann wieder mit den Menschen zurückkomme in ihr altes Umfeld, dann sind die verändert. Die sind wieder so, wie sie vorher waren. Das heißt, sie verstellen sich. Ja, sie können sich so schnell nicht fallen lassen. Also ich denke mal.
Aber meinst du, die sehen das?
Die sind automatisch, also dieses Marionettendenken, ja, die Menschen gehorchen wieder ganz schnell. Sie fallen eigentlich in ihrem alten Umfeld.
In verschiedene Rollen halt, ne, die man so hat.
Ja, ich denke mal, die tatsächliche oder die ursprüngliche, das ursprüngliche Dasein, das lässt sich im Wald gut leben. Dafür ist der Wald sicherlich auch da. Aber ich stelle mir das schon so vor, wenn den Menschen, denen es so schlecht geht, wenn die dann wieder an ihrer Arbeitsstelle oder in ihrer Arbeit sind, dass sie einfach funktionieren müssen. Ja. Wobei ich sagen muss, es gibt echt Menschen, die auch einen Strich ziehen, die sagen, nee. Das ist so, wenn ich jemandem erkläre, wie kurz wir auf dieser Erde sind, dieser eine Moment, und der kann ja jeden Tag vorbei sein, dieser kleine Moment, wie wichtig das ist, dass wir diesen Moment nutzen, mit nützlichen Dingen.
Was heißt nützlich? Dinge, die dir wirklich gut tun.
Und anderen natürlich. Mhm. Also ich spreche immer von Gemeinschaft, ja. Solidarität ist ganz wichtig. Miteinander Gutes tun. Ja. Und manche, ich fühle das, die brechen mit ihrem alten Verhalten. Ja. Mhm. Die können sagen, nee. Die haben jetzt verstanden, wie wichtig das ist, zu leben. Ja. Die sagen sich auch, mit weniger komme ich auch aus.
Aber wie schafft man das? Also wenn man jetzt so, sag ich mal, so einen praktischen Tipp geben könnte, wie schafft man das, das mitzunehmen in diese anderen Rollen, in diesen Alltag, in dieses normale Umfeld, was man so hat, was einen irgendwie pusht?
Das schafft man, indem man sich erinnert an diesen Moment, wo mir jemand gezeigt hat, guck mal, du bist dieser kleine Stein hier. Der ist groß dir gegenüber. Ja. Ich glaube, da kommen immer wieder die Momente und sagt eigentlich, dieses Größenverhältnis, dieses Wichtigverhältnis, also das kann man im Wald lernen. Ja. Und dann kann man, man muss ja das nicht den ganzen Tag anwenden, aber man kann sich das immer mal wieder rausholen und sagen, eigentlich bin ich ja auch für mich noch ein bisschen wichtig und ich kann mich ein bisschen gern haben. Und ich möchte, Zufriedenheit entsteht ja nicht durch Luxus. Zufriedenheit entsteht, wenn ich glaube, dass ich gut bin. Und dann bin ich auch in der Lage, so eine kleine Mauer aufzubauen, damit mir das keiner wegnehmen kann. Den ersten Frieden muss ich mit mir selber schließen. Und dann kann ich bei anderen anfangen. Und dann kann ich mich auch schützen. Aber ich brauche ein Selbstbewusstsein. Und das kann man nur, indem man sich nochmal kennenlernt und sich selbst akzeptiert. Mit Fehlern natürlich. Und manchmal, ich habe festgestellt, dass ich andere Menschen, wo ich weiß, von denen geht eigentlich, die sehr viel Schaden machen. Heute kann ich da so ein bisschen drüber kriegen. Dann stehe ich da auch drüber.
Was würdest du dir vielleicht auch in Bezug auf Natur und Wald, das ist ja glücklicherweise auch ein Thema, was in der Gesellschaft immer mehr Wichtigkeit und Akzeptanz wiederfindet, ja? Also allein durch die Fridays for Future und so und durch das Europawahlergebnis, das ist ja ein Zeichen, ein kleines vielleicht, aber es ist zumindest ein Zeichen, dass die Leute sehen, oh hoppla, da muss man vielleicht auch so ein bisschen drauf achten. Jetzt umgibt dich hier die Natur jeden Tag. Das ist selbst gewählt, aber ist vielleicht auch ein Luxus, den viele so nicht haben, ja, weil sie abgeschottet sind von der Natur. Was ist so deine größte Lernerfahrung dadurch, die du vielleicht anderen mitgeben kannst? Wie wichtig es ist, auf die Natur zu achten und was sie uns in allem geben kann?
Also wichtig, wichtig ist für mich auch schon zu vermitteln, dass wir ohne die Natur überhaupt nicht existieren könnten. Aber es sind die vielen kleinen Dinge, die es ausmachen, die man ändern kann. Ich kann mich erinnern, dass ich auf Bildern und auf Fotos habe ich mir mal so Tiger angeschaut und ich fand das so beeindruckend, diese Farbe, diese Anmut, dieses Königliche. Und dann habe ich mir meine Hummel unter das Mikroskop gelegt. Mein Gott, die ist ja noch schöner. Und so habe ich eine Beziehung. Heute brauche ich mir keine Bilder von Tigern angucken. Ich könnte stundenlang eine Hummel beobachten. Und da muss ich keinen Ausflug planen. Deshalb, man muss es einfach sehen. Es ist diese Schönheit, die man, wenn man es dann aufnehmen kann, die einen dazu bringt, so kleine Sachen wieder zu achten. Man muss nicht jedes Mal eine Wespe totschlagen. Man braucht doch bloß mal die Tür aufmachen. Es gibt so viele kleine Dinge, die man tun kann. Aber ich glaube, das Wichtigste, dass wir immer noch lernen müssen von der Natur. Wir müssen lernen, die Natur verändert sich natürlich auch. Aber diese Ignoranz zu glauben, das werden wir schon irgendwann, nein, das werden wir nicht irgendwann. Wir erleben das ja täglich, dass die Natur auf uns reagiert, ja, und negativ reagiert. Und wir werden das ausbaden. Wir werden das ausbaden. Solange die Menschen nicht verstehen, dass wir hier einfach nur eine Gastrolle haben, werden wir noch fatale Fehler machen. Aber ich denke, man braucht gar nicht so weit über den Tellerrand zu schauen. Man kann mit ganz, ganz, ganz viel kleinen Dingen große Beiträge leisten.
Zum Beispiel?
Indem man seinen Vorgarten oder seinen Balkonkasten so gestaltet, dass andere Lebewesen da noch was von haben. Und das ist so einfach und das kostet so wenig Geld. Und ich freue mich, ich könnte eine Stunde lang am Pflanzen bei einer Gärtnerei zuschauen, wie viel Freude Menschen haben, wenn sie sich eine Pflanze kaufen und eingraben. Das ist so was Wichtiges, ja. Vor allen Dingen ist das so nachhaltig, ja. Die kommt immer wieder.
Total. Ich habe jetzt nämlich auch meinen Balkon bepflanzt. Hatte sehr große Freude.
Das ist ein Erlebnis. Ich finde das so toll.
Das,
ja,
ist total schön.
Und dann guckt man. Oder
man hat eigene Kräuter, die man dann ernten kann.
Ah ja, und Ernte ist ja noch was Schönes. Wenn es ein Blumenstrauß ist oder wenn es irgendwelche Erdbeeren sind. Und dann vielleicht Dinge, die man dann essen kann. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Aber es ist dieser Erfolg, was in der Natur bewegt zu haben. Ja. Und wenn man sich, man kann doch, naja, ob man nur googelt oder sich ein Buch in die Hand nimmt, man kann einfach mal so kleine Sachen hinterfragen. Und dann, boah, ja, Hummeln, die könnten ja eigentlich gar nicht fliegen. Doch leider haben Wissenschaftler nun herausgefunden, dass Hummeln, die doch tatsächlich fliegen können. Ich find's eigentlich immer gut, was Unerklärtes, unerklärten Ding zuzuschauen. Aber nun gut, nun wissen wir alle, dass die Hummeln auch tatsächlich ihr Riesengewicht da auch hochkriegt mit den kleinen Flügeln. Wir wissen, warum das so ist. Aber es gibt immer wieder neue Rätsel, es gibt immer wieder Fragen. Ich glaube, dass man so langsam eintauchen kann, ja. Und wenn man so die ersten 3, 5, 8 Sachen geklärt hat für sich, dann kann es ja ruhig mal größer werden. Und dann kann man mal einen Ausflug machen, ja. Sich mal irgendwo ins Wasser setzen. Ich empfehle immer, Natur muss man erstmal alleine genießen. Da braucht man sich nicht zu genieren. Dann ist man erstmal, ja. Und natürlich mal von den Wegen runter. Spazieren gehen, das musste ich als Kind schon immer, das ist furchtbar langweilig. Ich finde Spazieren gehen was ganz Schlimmes, weil es geht immer um den Spaziergang. Aber einfach mal vom Weg heruntergehen, einfach mal so querbeet, da fängt das Abenteuer an. Ja? Und komischerweise fühle ich mich nach einem Spaziergang, in Anführungsstrichen, also durch ein Stück Wandern, quer durch den Wald, hinterher fitter, als wenn ich stundenlang irgendwelchen Sport hinter mir gehabt hätte. Das brauche ich mit dem Fahrrad nicht machen. Ich merke, das tut meinem Rücken gut, das tut meinen Knien gut, weil ich auch im Wald immer neue Bewegungsformen vorfinde. Ja, ich habe das beobachtet bei Kindern. Ich gehe überhaupt nicht mehr gern mit Kindern in den Wald, die Motorik fehlt. Die Kinder können ihren Körper nicht ausjubilieren. Das sind alle die im Winter zuerst ausrutschen. Es gibt auch viele Erwachsene. Ich habe das so oft, dass ich mit Menschen unterwegs bin, die wirklich da irgendwo mit Händen in den Taschen spazieren gehen, ausrutschen, zack. Sie können sich auf natürlichste Art und Weise gar nicht mehr bewegen. Ja. Ja. Ich brauche für mich kein E-Bike, ich gehe einmal quer durch den Wald, ja. Und dann mit solchen Augen. Ja. Diese Selbsterfahrung. Schön ist es, wenn man noch ein Körbchen mit Beeren pflücken kann oder ein paar Blätter sich als Salat mit nach Hause nimmt.
Fahren habe ich jetzt gelernt. Kann man essen, jegliches Fahren.
Schilfsalat, ja. Und ich habe immer so viele Ungläubige gesagt, um Gottes Willen, was ist der, ja? Das geht alles. Es ist ja für uns gemacht.
Ich habe das ja jetzt auch schon die Tage probiert. Mir alle möglichen Blätter und so in den Mund gesteckt. Und erstaunlicherweise geht das ganz gut, ja. Gibt es eine Sache abschließend, die du, kannst du dir jetzt aussuchen, auf was du das beziehen möchtest, aus deinem Leben gelernt hast, die du gerne anderen Menschen mitgeben möchtest?
Oh ja, also das ist schon ein schweres Thema, aber ja, es ist ganz, ganz wichtig, offen zu sein. Das habe ich auch in der Natur gelernt. Es ist offen zu sein. Man sollte sich erst einmal Menschen gegenüber offen verhalten. Und das ist so viel, man kann von anderen Menschen auch so viel lernen. Und da sind wir wieder bei Vertrauen. Also ich wünsche mir Offenheit und dadurch einen schnelleren Zugang zur Seele. Das heißt, dass Menschen untereinander viel mehr für sich tun könnten, wenn sie dann offen wären. Sich nicht mehr verstellen müssen. Das alles fallen lassen kann. Dann ist es viel leichter zu gehen. Viel, viel leichter. Dann wird der Rucksack immer leichter. Ja, doch, Offenheit, denke ich, würde ich mir wünschen.
Das war Hello Axel. Ich glaube, ich muss gar nichts mehr zu dieser Folge sagen. Da steckt so viel Persönliches, Gesellschaftspolitisches, so viel Großes drin. Und in mir arbeitet das alles noch so ein bisschen und vielleicht nehmt ihr ja auch was mit. Wenn ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr diese Folge teilt, bei iTunes bewertet und mir bei Insta eure Gedanken dazu schreibt. Weil ich freue mich immer so über Feedback und gebe das natürlich dann auch immer an die Leute weiter. Deswegen danke dafür und bis nächste Woche zu Hello Yara.